Ich beginne einmal mit der Frage, die die Kunsthistorikerin Linda Nochlin 1971 gestellt hat. Why have there been no great women artists? Fragt sie in ihrem Essay. Was kann man denn auf diese Frage antworten?
Man kann darauf auf diese Frage antworten, dass es durchaus diese großen Künstlerinnen gab, dass nur die Rezeption sehr eingeschränkt stattfand. Also es gab ja auch schon historisch solche Ausnahmegestalten, wie sie dann immer als solche bezeichnet wurden, wie Artemisia Gentileschi oder Angelika Kaufmann, die durchaus in ihrer Zeit sehr große Wirkung entfaltet haben. Aber ja, die wurden eben immer eher als Ausnahmefrauen gehandhabt. Und viele der Künstlerinnen, sagen wir mal historisch, die in großen Werkstätten von berühmten Künstlern mitgearbeitet haben, sind dann namentlich nicht in Erscheinung getreten, sondern sind einfach unter dem Deckmantel des Namens des großen Künstlers gelaufen. Aber ich denke mal, die Situation hat sich dann im 20. Jahrhundert deutlich geändert.
Dennoch eine Unsichtbarkeit, die jetzt auch thematisiert wird, wenn wir blicken auf Gestalterinnen, Architektinnen, Künstlerinnen, die am Bauhaus tätig waren. Gerade passiert ja vieles, weil sich die Bauhausgründung zum 100. Mal jährt. Es wird groß gefeiert. Unter diesen heutigen veränderten gesellschaftlichen Vorzeichen wird auch geblickt auf die weiblichen Protagonistinnen am Bauhaus. Und dann heißt es Frauen am Bauhaus, was natürlich auch zeigt, wie unser Blick da gestaltet ist, weil Veranstaltungen, die den Titel tragen, Männer am Bauhaus, gibt es so erstmal nicht. Wir hören vielleicht einmal kurz die Kuratorin und Künstlerin an der Burg Giebichenstein, Renate Luckner-Bien.
Muss man mal ein bisschen auf die Geschichte der Professionalisierung von Frauen als Künstlerinnen gucken. Und dann wird man feststellen, dass es vor allem die Kunstgewerbeschulen waren, an denen Frauen sich als Künstler ausbilden lassen konnten und eben auch als Künstlerinnen dann arbeiten konnten. Das hängt einfach damit zusammen, dass die angewandte Kunst, um die es dann in den Kunstgewerbeschulen geht, oft nicht denselben Stellenwert in der Gesellschaft hatte wie die freie, sogenannte bildende Kunst. Das schlägt sich eben auch an der Burg Giebichenstein nieder. Und das hat sich lange hier niedergeschlagen. Heute ist es durchaus gemischt und es gibt nicht mehr diese männliche Dominanz. Aber zu Friedländers Zeiten war das tatsächlich so. Also zunächst hat man versucht, es gab es auch ein Bauhaus, Frauen zu konzentrieren, in einer Klasse für kunstgewerbliche Frauenarbeiten hieß das hier. Also so ohne waren diese angewandten Schulen eben auch nicht. Und das Bauhaus hat auch am Anfang versucht, vor allem die Frauen in die Textilklasse zu delegieren. Und Schlemmer hat gedichtet, wo Wolle ist, ist auch ein Weib, das webt und sei es zum Zeitvertreib. Jeder, der sich mit dieser Geschichte, auch mit der Bauhausgeschichte eben beschäftigt, sieht, dass am Anfang ganz viele Frauen ans Bauhaus kamen und die dirigierenden Männer das versuchten einzudämmen. Die Zahlen sind rückläufig, je länger das Bauhaus existiert. Es gibt auch nur eine Formmeisterin unter den vielen Bauhausmännern, das ist Marianne Brandt, die Metallgestalterin.
Sagt Renate Luckner-Bien, die sich unter anderem beschäftigt hat mit Margret Friedländer, einer der wenigen Bauhäuslerinnen, ja, die auch eine gewisse Bekanntheit erlangt haben. Wie würden Sie denn, Nike Betzner, die Rollenverteilungen am Bauhaus oder generell auch an Kunsthochschulen, Kunstorten zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschreiben?
Also für das Bauhaus war charakteristisch, dass es geführt war von Männern, von Architekten, die auch die Architektur als die Mutter aller Künste ansahen und alle anderen Künste sich in diesen Kanon dann einfügen sollten. Und Architekten waren zu der Zeit eindeutig Männer und auch Männer mit einem gewissen Genieanspruch, können wir mal sagen. Und dann gab es die Bauhausmeister und die Kleinmeisterinnen, so wurde es dann wirklich genannt. Also Werkstattleiterin konnte unter Umständen noch ein mögliches Ziel sein, aber ansonsten waren Frauen am Bauhaus diejenigen, die da gelernt haben, aber nicht gelehrt haben. Und das ist, denke ich mal, grundsätzlich für die Kunsthochschulen, Kunstgewerbeschulen, wie es Frau Luckner-Bien ja auch schon ausgeführt hat, Anfang des 20. Jahrhunderts gang und gäbe. Und selbst in solchen Bereichen jetzt wie dem Deutschen Werkbund, der ja 1907 von Muthesius und anderen gegründet wurde, wo die Kunstgewerbebereiche ja eine größere Rolle dann gespielt haben als im tradierten kunstmusealen Bereich. Selbst da war es so, dass die leitenden Stellen von Männern besetzt waren und auch die Leitgedanken von Männern formuliert wurden. Also es gab sozusagen auch am Bauhaus diese Altmeister, die Jungmeister, die Kleinmeister und Kleinmeisterinnen. Und eigenartig ist ja, dass durchaus einige der Frauen in der Industrie Erfolg hatten, wie Marianne Brandt oder Anni Albers. Und man könnte, um das Ganze mal aus dieser negativ- und defensiven Haltung herausholen, durchaus sagen, dass dadurch, dass die Frauen in die Weberei abgedrängt wurden, in diese Frauenklasse, womit man ja auch in einer gewissen Art und Weise das Frauenproblem lösen wollte, eine Möglichkeit sich entwickelt hat, auch diesen ganzen Bereich der Textilkunst, der Weberei neu zu bewerten und da auch etwas zu entwickeln, was jenseits der bisherigen Ideen von Kunsthandwerk auch sich ansiedelte. Also sehr viel zu tun hatte mit eigentlich der großen Tradition des Textilen, auch in den sogenannten primitiven Kulturen, an die man sich anschloss und damit auch den Bereich der Abstraktion aufgemacht hat und damit die Verbindung hergestellt hat zwischen den ganzen bildkünstlerischen Medien und eben auch dem Textil.
Vielleicht können wir auf eben diese Kategorisierung nochmal genauer schauen. Sie haben es schon angesprochen und auch Renate Luckner-Bien sprach es schon an, dass solche Bereiche wie die Keramik, wie die textilen Künste zu einem Möglichkeitsraum für weibliche Künstlerinnen wurden und anderes aber nicht wurden. Also die Architektur war ein extrem männlich geprägter Bereich und ist es in großen Teilen bis heute noch. Woher kommen denn diese verschiedenen Kategorien?
Ja, solche Kategorien sind natürlich hartnäckig und die halten sich auch durch gewisse Bünde, könnte man vielleicht sagen. Also es gibt ja Netzwerke, die einen weitertreiben, Netzwerke, die bestimmte Wege bestärken und die auch bis heute einen solchen Einfluss haben, dass sie bestimmte Personen weiterbringen und andere ausschließen. Also die vor allem Netzwerke, die mit Institutionalisierung dann auch zu tun haben. Sie haben den Bereich der Architektur auch nochmal aufgegriffen. Da ist es bis heute so, dass die großen weltweit agierenden Architekten in der Regel männlich sind. Zaha Hadid ist vielleicht eine der großen Ausnahmen, die man so international auch kennt. Das hat auch damit zu tun, dass da eine sehr technische Orientierung vielleicht auch mit grundlegend ist und dass leider geschlechtsspezifische Vorliebenkategorisierungen immer noch greifen. Eigenartig ist das, weil ja auch an den heutigen Kunsthochschulen sich viel mehr weibliche Studierende befinden als männliche und man denken könnte, dass es dadurch vielleicht auch diese Kategorisierung, diese Dominanz in bestimmten Bereichen einmal auflösen würde. Das braucht wahrscheinlich noch eine Weile. Man kann schon sagen, dass es in Bereichen wie jetzt großformatiger Malerei oder Bildhauerei sich aufgelöst hat und dass die neuen Medien in dem Zusammenhang eine große Rolle gespielt haben, da kann man eigentlich überhaupt nicht mehr sagen, dass es da eine männliche Dominanz oder so gäbe, denn im Film-Video-Bereich, Fotografie, auch die computerbasierten Medien, da sind es doch auch sehr viele Künstlerinnen, Gestalterinnen, die in diesen Bereichen realisieren und auch international Erfolg haben.
Jetzt blicken wir gerade noch zurück auf die Zeit des Bauhauses. Welche weiblichen Bauhausaktiven sind es denn, die man zu diesem Anlass porträtieren kann?
Zwei sind ja schon genannt worden, die man, glaube ich, nicht neu bewerten muss, weil die eine große Wertschätzung bereits erlangt haben, Marianne Brandt und Anni Albers. Aber schon bei Gunther Stölzel ist es so, dass sie nicht mehr ganz so bekannt ist. Benita Otte ebenso, die ja beide auch aktiv waren an der Burg Giebichenstein hier in Halle. Else Gropius, Lucia Moholy, also die Frauen, die sozusagen hinter den Männern standen, die könnte man auch in das Scheinwerferlicht endlich holen. Die sozusagen den Männern den Rücken freigehalten haben und unter sie subsumiert wurden. Lou Schaeper-Bergenkamp ist eine Künstlerin, die, glaube ich, noch nicht so wieder in den Fokus gelangt ist und die dadurch, dass sie durchaus diesen Bereich der Wandmalerei am Bauhaus mitbetrieben hat, eine wichtige Scharnierfunktion hatte. Sie war eben eine Künstlerin, die in diesem Bereich der Wandmalerei gearbeitet hat, die auch sich in dem Sinne nicht als kleine Studentin abschieben ließ in die Weberei, sondern ihre Eigenheit und ihre Eigenständigkeit auch behauptet hat und in dem Sinne auch ein Gleichgewicht zwischen Kunst, Handwerk und Technik, das Bauhaus ja auch forderte, mit für sich auch in Anspruch genommen hat. Also die auch den Großmeistern wie Klee und Kandinsky in einer gewissen Weise die Stirn geboten hat, wenngleich sie auch nicht nur als Malerin, sondern auch als Illustratorin gearbeitet hat. Es gibt viele, die man nennen kann, und es gibt auch einige, die vielleicht auch dadurch, dass diese Biografien ja auch durch das Dritte Reich, durch die Vertreibung, durch zum Teil ja auch Kasernierung und auch Ermordung gebrochen wurden, dass man diese Biografien sich nochmal genauer anschaut und schaut auch, ob sie vielleicht in anderen Bereichen ihre Potenzialität entfaltet haben. Weil klar, auch damals gab es jetzt nicht nur durch das Zeitgeschehen, sondern natürlich auch durch Biografien abgebrochene Karrieren, Frauen, die dann eher sich ins Private zurückgezogen haben und die Familie versorgt haben.
Jetzt ist das Bauhaus ja nicht rein als ein Ort, an dem Design, Architektur, Kunst entstand, zu verstehen, sondern auch ein Ort der Politik gewesen. Viele Bauhäusler wollten in ihrem Gestalten das Verbinden, das Politische mit dem Künstlerischen und mit ihren Arbeiten auch eine Gesellschaftsveränderung hervorbringen. Wie sah das denn in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse aus?
Politik hat ja natürlich auch mit der Vertretung der Macht nach außen hin zu tun. Wir wissen, dass diese drei Bauhausdirektoren eine sehr unterschiedliche Politik auch verfolgt haben. Gropius auf eine ganz andere Weise, eine auch wirklich im Sinne der Künste integrativere Weise als Meyer, der ganz stark das Politische in den Vordergrund gestellt hat, und Mies van der Rohe, der dann ja auch diese unglückliche Rolle hatte, die Abwicklung auch mit durchführen zu müssen und der vielleicht den künstlerisch-architektonischen Schwerpunkt dann nochmal anders gesetzt hat. Die Frauen haben in dieser Politisierung nach außen oder in dem Vertretung des Anspruchs auch in der Theoriebildung eine deutlich untergeordnete Rolle gespielt. Also das Selbstverständnis und die Art und Weise, wie man sich am Bauhaus verstand, die wurde durch die Männer dominiert. Man kann aber sagen, dass die Folgen des Bauhauses dann durchaus auch wieder in eine andere Richtung ausdifferenziert wurden. Also man weiß ja, dass die beiden Albers dann ans Black Mountain College nach North Carolina geholt wurden und da hat Annie Albers eine sehr bedeutende Rolle gespielt. Und man kann sich darüber sicherlich auch streiten, wer von den beiden, Josef oder Annie Albers, nun die treibende Kraft auch war, spezifische amerikanische, indigene Bildsprachen auch zu entdecken und hineinzubringen in die aktuelle Kunstauseinandersetzung. Also an solchen Orten wie dem Black Mountain College in North Carolina wurden Ideen vom Bauhaus aufgegriffen und dort durchaus in einer größeren Geschlechtergerechtigkeit, würde man heute sagen, durchgesetzt, weil auch die Idee, da zusammenzuarbeiten, demokratischer, integrativer war als am Bauhaus. Es gab nicht dieses Meister-Schüler-Gefälle, sondern man hat gemeinsam versucht, da etwas aufzubauen und gemeinsam auch versucht, nicht nur eine Schule zu betreiben, sondern auch miteinander zu leben. Also das Konzept hatte sich da weiterentwickelt.
An das, was Sie sagten über Annie Albers am Black Mountain College, schließt vielleicht auch die Frage an, welche Rolle haben denn diese ersten Frauen am Bauhaus gespielt für eine weitere Sichtbarkeit von Frauen in Kunst und auch in der Architektur?
Ich glaube, diese Rolle war schon sehr wichtig, auch wenn wir manche dieser Künstlerinnen erst wieder herausholen und reaktivieren müssen. Gerade diese herausgehobenen Gestalten, die Diskussion an so einem Ort, wie man zusammen agieren kann, auch die Hierarchie der Künste neu zu verhandeln. Dafür war das Bauhaus sicherlich entscheidend. Die Hierarchie der Künste wurde am Bauhaus selber nicht aufgelöst in der ersten Konzipierung, aber sie wurde doch zumindest aufgeweicht dann mit der jüngeren Generation, eben denen wie den Albers, die ja da erstmal gelernt haben und dann aber auch selber Funktionen übernommen haben. Und insofern haben diese Diskussionen in den Folgeinstitutionen dann dazu geführt, dass die Geschlechterverhältnisse durchaus anders diskutiert wurden. Wir wissen, dass es nicht nur natürlich mit den Institutionen zu tun hat, sondern auch mit dem Zeitgeschehen, dass dadurch, dass durch die Bedingungen des Zweiten Weltkrieges die Geschlechterverhältnisse ja auch anders verhandelt wurden, Frauen an der sogenannten Heimatfront ja auch ganz andere Aufgaben übernommen haben, die ihnen vorher nicht zugestanden waren und dadurch diese Geschlechterkategorien sich aufgeweicht haben, in der Nachkriegszeit eine andere Art von Diskussion über die Geschlechterverhältnisse notwendig wurde. Also es ist sicherlich nicht so, dass man sagen könnte, das Bauhaus als Alleinstellungsmerkmal hatte diese Möglichkeit, auch die Geschlechterverhältnisse anders zu diskutieren, sondern da hängen viele Zeitfaktoren noch damit zusammen, die man mit in den Blick nehmen muss.